Hallo, wir sind Jasmin Werne und Eva Resch. In unserem Interview-Podcast Happy Works nähern wir uns der ewigen Frage, wie Glück und Erfolg zusammenhängen.
Dazu sprechen wir mit spannenden Unternehmern, kreativen Köpfen, ausgewiesenen Experten und Menschen, die uns und andere inspirieren.
Wir wollen verstehen, wie sich Arbeitswelten und die Menschen darin verändern und was sie in ihren Berufen antreibt und glücklich macht.
Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werne und mit mir zusammen ist heute die
Eva Resch, hallo.
So wie immer. Und unser Gast ist Yusuf Hamuda. Yusuf, schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Yusuf, dein Jobtitel, ich fange jetzt einfach mal ganz einfach damit an, heißt Global Director of Culture and Community für Adidas, ganz speziell für Adidas Running. Wenn wir uns heute Abend kennenlernen würden, zum ersten Mal, wir haben uns ja in der Runbase eigentlich kennengelernt, aber was würdest du mir da erzählen, wer du bist und was du machst? Auch vielleicht, was darüber hinausgeht, weil ich weiß, du machst ja noch viel, viel mehr Projekte.
Wow, gute Frage, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde wahrscheinlich anfangen, damit zu erklären, dass ich persönlich ein großes Interesse daran habe, die Menschen zu inspirieren, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Vielleicht, weil ich an vielen Stellen in meinem Leben in Situationen gekommen bin, wo ich gemerkt habe, dass es wichtig ist, seinen Weg in die eigene Hand zu nehmen und bestimmte Entscheidungen zu treffen und sich überhaupt darüber im Klaren zu sein, dass man diese Entscheidung ständig trifft. Und dass das der Grund ist, warum ich sehr viele Strategien über die Zeit meiner beruflichen und privaten Laufbahn entwickelt habe, wie das am besten gelingen kann. Und ich glaube, meine Arbeit bei Adidas als Director für Culture and Community bei Adidas Running Global ist eigentlich ein Ausdruck dessen, weil es mir die Möglichkeit gibt, zusammen mit einem hervorragenden Team Hunderttausenden von Menschen da draußen mithilfe dieser Marke Adidas, die das auch verstanden hat, eben dabei zu helfen, über den Sport, in dem Fall Running, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und wir nehmen das sehr, sehr ernst. Und es macht unheimlich viel Spaß zu sehen, dass es tatsächlich eine Community ist, da draußen in über 60 Städten weltweit, auf allen 5 Kontinenten, die lebendig ist, wo Leute sich kennenlernen, wo Freundschaften geschlossen werden, wo es viele Pärchen gibt, wo viele Kinder auch mittlerweile aufgrund dieser Community auf die Welt gekommen sind. Und dass das dazu führt, dass die Menschen ein bisschen glücklicher sind. Und dementsprechend passt das für mich unglaublich gut zusammen.
Bevor wir da noch näher einsteigen, Yusuf, ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast mit dieser Erfahrung, die du gemacht hast, dass man das selber in die Hand nehmen muss, um seinen Weg zu gestalten. Da würde ich gerne noch gleich drauf eingehen. Aber davor müssen wir dir natürlich noch unser Gastgeschenk geben. Das bekommen alle unsere Gäste. Bitteschön.
Das ist ja schön. Ein Glückskeks, ist das ein Glückskeks?
Ja, magst du ihn vielleicht aufmachen?
Na klar.
Ja, bitte.
Das soll so sein.
Okay. Es gibt ja immer solche und solche. Solche, die wirklich nicht besonders spannend sind und solche, die wirklich die Leute ein bisschen was überlegt haben. Genau. Also, soll ich es vorlesen?
Ja, gerne.
Sie behalten Ihr Ziel im Auge, daher keine Panik, wenn jemand absagt. Okay. Manchmal lese ich immer noch die englische Übersetzung bitte. Dazu, weil manchmal ist die Übersetzung nicht ganz korrekt. You keep your goal in mind, therefore do not panic if someone cancels. Naja, in dem Fall würde ich sagen, stimmt's. Aber gut zu wissen.
Das mit dem Goal, das stimmt ja zumindest, ne? Wenn man sich mit Running beschäftigt, dann ist das mit dem Ziel zumindest eine Sache, die wichtig ist, oder?
Ja, das schon. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich die falschen Ziele oft setzt. Nämlich, dass man viel zu sehr darauf fixiert ist, so bestimmte virtuelle Orden zu gewinnen. Ja, ob es jetzt diese persönliche Bestzeit beim Laufen ist oder das typische Bikini-Figur, ich muss 10 Kilo abnehmen in 3 Monaten oder ich muss, keine Ahnung, welche Leistung, die sich metrisch messen lässt, in der und der Zeit erreicht haben. Meine Erfahrung ist vielmehr, dass das Gestalten von Zielen einer der zentralen Künste ist, die ich so in meinem Leben entwickelt habe, entwickeln musste, um nicht ständig frustriert zu sein davon, dass man seine virtuellen Ziele entweder nicht erreicht und dann frustriert ist oder dann erreicht und die dann irgendwie nichts wert sind oder sich nicht richtig angefühlt haben und man eigentlich schon wieder auf das nächste Ding abzielt. Und die dahinterliegenden Mechanismen der Sucht, immer weiter, immer mehr, immer diesen Kick, dass ich habe es jetzt geschafft, aber dann, der dauert auch nur 10 Sekunden und dann geht es wieder los. Das alles wahrzunehmen, zu verstehen und zu durchschauen und dann Ziele zu entwickeln, die halt mehr auf den Prozess ausgerichtet sind, als auf irgendwelche ausgedachten Erlebnisse oder Ereignisse, die, von denen man glaubt, dass sie mit Liebe und Erfüllung einen segnen, aber oft nicht tun.
Ich kann mich noch sehr gut an ein früheres Gespräch mit dir erinnern. Es ist schon ein Weilchen her und da hast du mir erzählt, dass du dir so wöchentliche Challenges setzt. Habe ich das so richtig verstanden? Dass du dir immer ein neues Ziel überlegst, zum Beispiel, hey, diese Woche ernähre ich mich mal nur vegan. In der nächsten Woche stehe ich jeden Morgen um 5:30 auf. Und dass man das so durchtestet, um dann zu schauen, okay, was kann ich eigentlich für meinen eigenen Alltag übernehmen? Hast du das dir beigehalten?
Absolut. Ich habe das sogar noch verfeinert. Und das ist genau das, was ich damit meine. Ziele, die auf den Prozess ausgelegt sind. Also es geht also nicht darum, in einer Woche 7-mal vegan gegessen zu haben, sondern halt einfach kontinuierlich jeden Tag ein kleines bisschen Experimentierfreude auszuleben. Und dann hat man nach einer Woche oft so ein Gefühl davon. Und ich habe mittlerweile verschiedene Apps, ich habe so ein kleines System, es ist schon sehr nerdig, muss ich dazu sagen.
Erzähl uns mehr, das wollen wir wissen.
wie sich das für mich entwickelt. Ja, wenn ihr möchtet, also ich habe so eine Art Life-Management-System für mich persönlich entwickelt. Und das nennt sich 7 Pillars of Me. Und es funktioniert eigentlich relativ einfach. Und es hat sich, obwohl ich unheimlich viele verschiedene Life-Management-Konzepte oder Happiness-Modelle ausprobiert habe, für mich eigentlich erwiesen. Es ist auch nichts Neues, es ist nur so eine Collage von den Dingen, die es gibt. Basiert auf einem, sag ich mal, 3-Wochen-Zyklus und hat 6 Bereiche, in denen man an sich selbst arbeiten kann. Der eine Bereich ist der Körper. Also alles, wie man sich ernährt, wie man trainiert. Der zweite Bereich ist Mind, also das, was man eigentlich analog zum Körper auch mit seinem Gehirn macht, wie man es belastet, wie man es testet oder wie man es füttert mit Schrott. Dann das Thema Seele, einfach auch, wie man es schafft, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu kommen, zur Besinnung, die Dinge wahrzunehmen, also Mindfulness zu praktizieren. Das sind die 3 Säulen, über die ich die Kontrolle habe, also die ich mit mir selbst verbindet. Die sich mit mir selbst verbinden. Die zweiten 3 Säulen sind Beziehungen, Geld und Purpose. Das ist das, was mich mit der Welt verbindet. Und die letzte Säule ist das Thema Spiritualität. Nichts, was man aktiv arbeitet, sondern eigentlich ein Ergebnis daraus, dass wenn man in 3-Wochen-Rhythmen sich für jeden dieser Säulen, auch am Anfang nur für eine, dann nach 3 Wochen gerne auch für 2 und je nachdem, wie man sich fühlt, kann man die sozusagen dazu stöpseln, wie man möchte, um dann nach diesen Monaten zu dem Punkt zu kommen, dass man durch diese Arbeit an sich selbst so eine Aura entwickelt, so eine Ausstrahlung erreicht hat, die anderen, die vielleicht selbst auf der Suche sind und das vielleicht oft auch gar nicht selbst wissen, dazu bringen, auf einen zuzukommen und im Grunde genommen nach so einer Art von Mentoring oder Guidance zu fragen, auf die eine oder andere Weise. Und diese 7. Säule besteht darin, diesen Menschen dann auch diesen diese Begleitung zu ermöglichen und den Leuten dabei zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Und das hat nichts mit Preachen oder mit Coachen zu tun, sondern eigentlich eher damit, die richtigen Fragen zu stellen und vielleicht die eine oder andere Geschichte zu erzählen, die man selbst erlebt hat.
Das klingt ja nach einem ziemlich ausgereiften Konzept, was du für dich dort entwickelt hast. Wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema?
Ungefähr 15 Jahre. Also das war der Zeitpunkt, wo, als meine Schwester starb, das war 2005, ich habe damals meine eigene Agentur gegründet, Panorama 3000, gibt es übrigens auch heute noch, aber nicht mehr, ist nicht mehr, ich habe die Anteile an meine Kumpels übergeben, Sven und Thomas, die machen einen super Job, und sie war meine Ersatzmutter, wenn man so möchte, meine Therapeutin, meine Steuerberaterin, sie war so alles in einem. Und sie war auch Coach, ausgebildete Coachin und hatte auch so Live-Coaching betrieben, konnte mir also auch professionell ganz gut helfen und ist dann halt bei einem Autounfall von heute auf morgen ums Leben gekommen. Und das hat mich in so einer Phase erwischt, wo ich sowieso schon sehr unglücklich war mit vielen Dingen. Ich war gerade nach Berlin gezogen für eine Frau, die mit mir Schluss gemacht hat, bevor ich die Koffer ausgepackt hatte. Okay. Und dann saß ich da irgendwie im Januar 2005 in Berlin in der Dunkelheit des Berliner Winters. Und ein halbes Jahr später war das mit meiner Schwester passiert. Und da wurde mir danach dann klar, bei der Verarbeitung des Schmerzes darüber, was sie mir eigentlich alles beigebracht hat. Dann habe ich angefangen, ihre ganzen Weisheiten und Tipps zu verstehen. Und das war vorher alles so nur so ein gefüttert werden wollen, so ein genährt werden wollen, einfach nur wie ein Kind an die Brust will, weil es irgendwas hat und das immer geholfen hat. Aber so richtig verstanden habe ich das nicht und das habe ich erst danach. Und dann habe ich versucht, mit dem, was ich dann auf der Reise von dieser tiefen Dunkelheit wieder zurück zu einem einigermaßen lebbaren, lebenswürdigen Leben, was ich da gelernt habe, zusammenzubringen zu diesem Konzept. Und habe alle möglichen Varianten ausprobiert. Ich habe eine Zeit lang mal an einem Buch gearbeitet, was so heißen sollte, mal an einer App natürlich. Und dann immer gesehen, dass immer dann, wenn ich soweit war, gerade genau solche Bücher und solche Apps auch gerade rauskamen. Ich denke bis heute, dass nichts da draußen das erfüllt für mich, was es erfüllen sollte. Aber ich bin der Überzeugung, dass es auch nicht so schlau ist zu glauben, dass es ein Lebensmodell oder Life-Coaching-Modell gibt, was für jeden funktioniert. Und deswegen ist wahrscheinlich die beste Variante, wenn jeder sein eigenes Life-Support-Konzept entwickelt und daran nachlebt.
Wo befindest du dich denn momentan selber in dem Modell? Woran arbeitest du oder woran orientierst du dich gerade?
Also die Themen, die für mich gerade sehr, sehr wichtig sind, sind die Balance. Das ist auch bei dem Konzept übrigens das Wichtigste. Es geht nämlich bei dem Konzept darum, dass man nicht in die Falle tappt, sich für jeden dieser 7 Bereiche ambitionierte Ziele zu setzen und dann in allen Zielen scheitert, weil man gar nicht die Zeit und den Fokus und die Energie hat, alles zu erreichen. Die Kunst besteht darin, sich halt eben immer nur die 2, 3 Sachen rauszunehmen, die für einen gerade wichtig sind. Für mich gerade besonders wichtig ist das Thema Seele, die Ausgeglichenheit und die Balance, einfach weil, wie du schon richtig gesagt hast, ich nämlich viele Projekte mache, in erster Linie aber auch Adidas natürlich eine extrem anspruchsvolle Aufgabe ist und ich die auch sehr ernst nehme und dementsprechend die Zeit, die ich dann habe für meine Familie, für meinen Sohn, für meine Frau Gabriella, für meinen Hund, den Bob, die so auszugestalten, dass das am Ende für mich funktioniert. Weil ich eben nämlich nicht daran glaube, dass man einfach irgendwann mal alles hinschmeißen und nach Bali abhauen sollte, um Apnoe-Taucher zu werden, sondern dass man sich halt irgendeinen Weg finden muss, wie man dieses Glück und diese Vision von seinem eigenen Glück in sein Leben integriert oder sein Leben so anpasst, dass es sich integrieren lässt.
Und wie erkennst du, welcher Bereich gerade für dich der wichtigste ist? Weil du hast gesagt, jetzt konzentrierst du dich auf Seele. Warum ist es jetzt nicht gerade Sport oder ein anderes Element davon?
Na, es ist lustig, weil eigentlich mache ich gerade sehr viel Sport und deswegen ist es für mich kein Thema, an dem ich arbeiten muss, weil es natürlich passiert, weil ich es geschafft habe, zu einem Habit zu machen, weil es etwas ist, wo es keine Aufwand mehr bedarf, das zu machen. Und das tägliche Meditieren ist eine Sache, die da bin ich dann morgens, wenn ich dann aufstehe um 6 Uhr und dann das Frühstück für den Kleinen mache und dann irgendwie um 7:30 Uhr vielleicht noch eine Session in der Runbase gebe oder habe und dann um 9 Uhr die ersten Meetings anfangen. Ich weiß nicht, es passiert selten, dass ich dann um 16 Uhr oder so mich dann in die Ecke setze und meine 10, 15, 20 Minuten Meditation mache. Es funktioniert echt am besten für mich morgens. Deswegen weiß ich, wenn ich so eine Phase habe, wo das gerade so ein bisschen vom Radar runterrutscht, dass ich mir das ganz besonders vornehme und das in der Coaching-App, die ich benutze, coach.me by the way, dann halt dementsprechend auch tracken kann. Auch wenn es vielleicht ein bisschen krankhaft ist, wenn man alles trackt, aber es hilft einem, dran zu bleiben. Und dieses Don't Break the Chain-Konzept ist für mich, funktioniert das super. Deswegen mache ich das auch und tracke das auch alles. Aber ja, das eine Thema ist, und lass mich so ausdrücken, um die Frage nochmal in Kürze zu beantworten. Für mich identifiziert sich der Mangel oder der Bedarf immer in den Dingen, die mir schwerfallen, die ich mir aber von mir selbst wünsche. Das kann sein, wie viel Zeit ich für meine Partnerin oder für meine Freunde investiere, weil ich mich dann vielleicht dann doch zu sehr davon treiben lasse, einfach 20 Stunden am Stück zu arbeiten an einem Tag, weil es halt gerade so einen Flow gibt. Oder was ich denn mit meinem Sohn mache, ob ich den einfach nur mit dem zu Hause sitze und ein Buch lese oder ob ich irgendwie auch mal rausgehe, mit dem Fußball spielen gehe und solche Dinge. Und wenn ich merke, dass mir bestimmte Sachen einfach nicht so leicht fallen, dann versuche ich zu verstehen, wo der Hebel ist, ob sich das mit dem, was ich eigentlich für ein Mensch sein will, deckt. Und wenn es der Fall ist, dann versuche ich mich genau darauf zu fokussieren und durch eine wachsame Art die Entwicklung wieder in eine Richtung zu bringen, wo ich mich dann wieder ausgeglichener fühle.
Josef, du hast einen kleinen Sohn und ich finde das immer ganz spannend zu fragen, was hast du denn als Kind gerne gemacht? Weil ich glaube, es gibt, oder ich finde es schön, wenn man dann Parallelen feststellt zu dem erwachsenen Ich, dass man da Sachen aus seiner Kindheit auch mit übertragen kann und da wiederfindet.
Ja, das ist schon so. Ich habe früher als Kind sehr viel geschnitzt. Ich war viel im Wald, habe Buden gebaut und so ein Kram. Ich bin Wuppertal aufgewachsen. Das ist die Stadt, wo man von jedem Ort der Stadt aus in 15 Minuten im Grünen sein kann. Ist aber auch ein Schlauch, also von daher ist es nicht so schwer. Dann habe ich sehr gerne mit Lego gespielt ohne Ende und habe immer Space Stations gebaut, beziehungsweise die Control Panels der Space Stations. Also alles die Hebel und Schalter und den ganzen Kram, weil ich dann die Fantasie dessen, was man damit alles machen konnte, war so frei. Und ich musste den ganzen Kram dann nicht bauen, sondern es reichte, wenn ich den Control Center hatte. Ansonsten habe ich so Magazine selbst gebastelt und so Rätsel mir ausgedacht und so ein Kram. Und habe viel Rollenspiele gespielt mit meinen Kumpels, also das schwarze Auge und sowas. Und dann irgendwann kam halt das Thema Computerspielen. Und ich muss zugeben, dass ich damit ein bisschen zu früh angefangen habe. Und ich glaube auch, als ich so 12, 13 war und die Commodore 64 gerade rauskam und dann diese ganzen tollen neuen Spiele da gespielt werden konnten. Ich habe halt all den Fehler gemacht, den die Pädagogen heute mittlerweile verstanden haben, zu vermeiden, nämlich die Kinder nämlich nicht die ganze Zeit von Bildschirm zu setzen. Denn ich möchte mal behaupten, dass viel von dem Suchtverhalten, was ich auch als Erwachsener leider immer noch mit mir rumschleppe, wo es auch eine der zentralen Strategien ist, immer dagegen zu arbeiten, um das nicht in so eine negative Richtung ausschlagen zu lassen, daher kommt, dass ich damals so ungefiltert und ohne Begleitung wie ein Besessener die Nächte vorm Computer gesessen und durchgespielt habe. Also von daher kann ich total nachvollziehen, dass das nicht gut ist für Kinder und auch nicht für junge Erwachsene, für Jugendliche. Und dementsprechend versuche ich das bei Joko aufs Fußballspielen, was ich übrigens auch sehr viel gern gemacht habe, schnitzen. Er macht jetzt auch sein eigenes Schülermagazin, aber nicht, dass ich das von ihm verlangt habe, sondern er kam damit mit der Idee selbst, witzigerweise. Lego spielt er auch unheimlich gern und wir lesen unheimlich viel zusammen. Und ich versuche das Thema Medien so ein bisschen zu reduzieren, weil es einfach nicht so gut für die Birne ist und für die Seele von so einem Kind.
Wenn du sagst, so die Alltagssüchte, die man so mit sich rumschleppt, was sind so die Dinge, in die du am liebsten verfällst jetzt in deinem Erwachsenenleben?
Das wollte ich nicht wissen. Nein, also ich habe tatsächlich früh angefangen, so einen sehr ungesunden Lebensstil mir anzueignen, lass es mich mal so ausdrücken, und war dementsprechend auch oft in Situationen, wo ich wirklich um mich herum mein Umfeld in teils sehr unangenehme Weise in sich zusammenfallen sah und ich dann irgendwie immer Glück gehabt hat, derjenige zu sein, der aus der Nummer rausgekommen ist, so oder so. Dass ich jetzt, also irgendwann mal war ich tatsächlich auch mal in der Therapie, beziehungsweise das war ich auch sehr lange und in verschiedenster Art und das war auch sehr hilfreich und ich kann auch nur jedem raten, jede Möglichkeit, die Krankenkasse einem bietet, zu nutzen und das zu machen. Egal wie glücklich oder unglücklich man sich fühlt, das ist extrem spannend, das zu tun. Auf jeden Fall, einmal hat eine Therapeutin zu mir gesagt, Herr Hamuda, Sie können sich aus dem Kopf schlagen, das Thema Sucht heilen zu können. Das Einzige, was Sie tun können, ist, damit so gut wie möglich umzugehen und die zu kanalisieren in Dinge, die vielleicht weniger schädlich für Sie sind. Ich gebe zu, dass ich immer noch rauche. Das ist eine Sache, die habe ich mir bei all dem, was irgendwie, was ich losgeworden bin, so beibehalten. Und ich muss sagen, es gab auch Jahre, wo ich immer gedacht habe, so, jetzt hörst du auf zu rauchen, habe das dann auch öffentlich wirksam gemacht, einen Blog dazu geschrieben und alle haben das gefeiert. Und dann ein Jahr später habe ich wieder angefangen. Das ging dann so 2-3 Mal so. Irgendwann habe ich gedacht, so komm, vielleicht musst du es jetzt einfach mal akzeptieren. Aber ich gehe unheimlich viel laufen, weil das etwas ist, was für mich viel von dem kompensiert, was ich früher vielleicht auf andere Wege versucht habe zu erreichen, so eine Form von Glücklichsein. Und eigentlich auch festzustellen, dass bei beiden tatsächlich das Weglaufen eine angemessene Metapher ist. Und es dann eigentlich darum geht, anstatt wegzulaufen, sich zu fragen, wovor man eigentlich wegläuft und dann damit umzugehen. Und in der Summe sind das das Ausbalancieren von Sport als zentrales als zentrale Hilfsmittel, um Sucht zu kanalisieren, Meditation, um auch diese Mindfulness zu behalten, sich über all das, was eigentlich in meinem Kopf und in meinem Herzen vorgeht, auch immer klar zu sein, um dann die Entscheidung nicht nach Impuls zu treffen, sondern zu verstehen, was ich eigentlich für Bedürfnisse habe, die dahinter liegen. Und so versuche ich das auch meinem Sohn zu vermitteln, wenn der frustriert ist oder wenn der traurig ist oder was auch immer. Und ich merke, dass es so diese Anzeichen gibt, das kompensieren zu wollen mit einem Handy oder mit irgendwas, Film gucken oder Computerspielen. Und da versuche ich einfach immer genau hinzugucken, was der Treiber für diesen Wunsch ist. Und ob es eigentlich jetzt nur etwas ist, was er möchte, um abgelenkt zu werden von seinem eigenen Schmerz, den er gerade hat, oder ob er einfach gerade Bock hat, irgendwas zu zocken. Und wenn das der Fall ist, dann zocke ich auch mit ihm.
Das habe ich jetzt noch nicht genau verstanden. Also wie sollte ich mich dann verhalten, wenn ich merke, okay, ich bin irgendwie unglücklich und kompensiere das jetzt mit anderen Sachen? Was sollte ich stattdessen machen?
Dem Seven Pillars Programm folgen. Und zwar nämlich tatsächlich, also das ist genauso auch in der Chronologie für mich, hat sich das herausgestellt, extrem wichtig, weil ich gemerkt habe, dass für mich der einzige Weg, mit meinem Schmerz und meiner Frustration umzugehen, der ist, biochemische Komponenten dagegen zu setzen. Und da gibt es die Fraktion, die dann Psychopharmaka benutzt. Psychopharmaka, habe ich das jetzt richtig gesagt?
Ja, korrekt.
Und ich bin jetzt weniger so der Freund von dem Prozacs und eher rausgehen und laufen, weil ich genau weiß, in circa 25 Minuten produziere ich Dopamin und Serotonin im besten Falle auch. Und das mit der richtigen Musik gekoppelt ist so ein safe bet on happiness für mich. Zumindest mal hilft es mir oft, aus Momenten herauszukommen, wo ich so traurig oder erschöpft oder frustriert oder einsam bin, dass ich oft gar nicht mehr die Kraft habe, überhaupt irgendwas zu machen. Und ich weiß das sehr gut, weil ich hatte zwei sehr üble Burnout-Erfahrungen in meinem Leben, die teilweise auch im Krankenhaus geendet sind, also in so einer Klinik für so Patienten. Und ich kenne diese Prozesse und viel in der Therapie ging darum, sich dieser Prozesse, dieses wann bahnt sich eigentlich was für ein Gefühl an und was sind die Vorboten davon, um dann schon rechtzeitig reagieren zu können, bevor es zu spät ist, bevor man auf der Couch sitzt und so gelähmt ist von dieser Ohnmacht, dass man eigentlich nichts mehr auf die Kette kriegt. Und das ist, glaube ich, das, was ich als erstes machen würde. Wenn es nicht geht, dann halt Alternativen, die das simulieren.
Das heißt, sind dann die Seven Pillars auch direkt deine persönliche Glücksformel und Erfolgsformel oder kommen da noch andere Sachen hinzu?
Nee, das ist alles. Weil es eben, wie gesagt, das Konzept nicht darin besteht, in allem der Beste zu werden oder Glück als so eine Performance zu betrachten, sondern dass ein Konzept ist, was ich für mich persönlich entwickelt habe, weil es halt 100% auf das Jetzt, auf den Prozess, auf die Gegenwart abgestimmt ist. Und es eigentlich nur darum geht, immer ständig daran erinnert zu werden, dass ich diese Entscheidung treffen muss, ob ich meditiere oder nicht, ob ich jetzt eine Runde laufen gehe oder nicht, ob ich jetzt ein Buch lese oder bei Facebook eine Viertelstunde runterscrolle, ob ich mir eine Gitarre nehme und was lerne oder ob ich einfach die Spotify-Playlist zum 400.000. Mal höre und eigentlich schon gar nicht mehr hören kann. Und das Konzept von Lernen, das Konzept von sich entwickeln, von der Transformation, wie man es nennen möchte, hat für mich eine unglaubliche Kraft der Erneuerung und des Glücklichwerdens bekommen, weil es mir hilft, mich daran zu erinnern, dass ich der eigene Schöpfer meiner Welt und meines Lebens bin und dass es fatal ist, wenn man in so eine Situation kommt, in der man glaubt, man sei das Opfer von irgendwelchen Kräften, die es da draußen gibt, weil das ist nie der Fall.
Was lernst du gerade? Weil du gerade von Lernen sprichst?
Ich lerne Schwedisch und ein bisschen Ukulele spielen. Und naja, die Ukulele ist schon in Templin, meinem kleinen Sommerhäuschen, aber die Gitarre ist noch hier. Und das ist erstmal jetzt doch genug, weil wenn man dann zu viel auf der Uhr hat, dann lernt man nichts richtig. Aber ich mache jeden Tag meine 5 bis 15 Minuten Schwedisch auf Duolingo.
Ah, schön.
Und ich war jetzt gerade erst übers Wochenende mit Gabriella und ihren schwedischen Leuten, Kumpels im Sommerhaus. Wir haben dann einen großen Zaun gebaut für Bob. Und da konnte ich schon das ein oder andere lustige Sprüchlein anbringen.
Sehr schön.
Gib uns auch mal ein Beispiel.
Nie er Schallpetter. Das heißt so viel wie, ihr seid Schildkröten.
Großartig. Ein okay. Wichtiger Satz, um weiterzukommen.
Ich habe mir schon überlegt, was ich sagen kann, damit es nicht klingt wie Jörg Elsker Day oder Jörg äter Lunch, was so viel heißt wie, ich esse Mittag. Und witzigerweise heißt es im Schwedischen Mittag Abendessen, was ich noch nicht verstanden habe. Mir konnte es auch kein Schwede sinnvoll erklären, aber das sind so die Dinge, die man dann so natürlich am Anfang bringt, aber wo dann jeder Schwede erstmal denkt so, ja, okay, Duolingo, Phase 1, alles klar. Aber wenn man dann die Schildkröte rausholt, dann kriegt man zumindest mal einen Grinser oder einen Blinker.
Sehr schön. Ich würde gerne noch auf etwas zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar hast du vorhin gesagt, der Mensch, der ich sein möchte. Und das wüsste ich ganz gerne, wenn ich jetzt jemanden fragen würde in ein paar Jahren und ich hätte dich nicht kennengelernt, wie du eigentlich warst und was du eigentlich für ein Mensch warst. Was würdest du dir denn wünschen, was diese Person von dir erzählt?
Dass ich eine aufrichtige, zuverlässige, hilfsbereite Person bin, die klar nach Werten agiert, wertegetrieben ist und nicht zu opportunistisch und die extrem lustig ist.
Die Schildkröte beweist es.
Das würde ich sagen, ist noch nicht ganz extrem genug lustig, aber da arbeite ich dran. Naja, und die, mit der man auch einfach zusammen Spaß haben kann, die auch irgendwie bei all dem gut denken und gut tun, einfach auch mal die Sau rauslassen kann und mit der man einfach auch eine gute Zeit haben kann. Das würde ich mir wünschen, dass andere über mich sagen. Ja. Und im besten Falle noch, dass ich in irgendeiner Form inspirieren konnte, dass die Leute ihr eigenes Leben irgendwie danach, nachdem sie mich kennengelernt haben, ein kleines bisschen interessanter, liebenswerter, experimentierfreudiger gestalten konnten.
Wenn du inspirieren sagst, du hast auch ein Team, ne? Mhm. Wie viele Leute sind das so?
Naja, es ist so, dass ich mit einer Agentur zusammenarbeite und ich so ein Agenturteam habe, wo wahrscheinlich so 15 bis 20 Leute drin arbeiten. Und dann gibt es natürlich noch unheimlich viele Kollegen, mit denen man sehr eng zusammenarbeitet. Die würde ich aber jetzt nicht als mein Team bezeichnen, sondern eher als das Team, von dem ich auch ein Teil bin.
Und wie siehst du deine Rolle da? Hat das auch was mit Inspiration zu tun oder wie führst du die?
Ja, sehr viel. Ich bin da ein großer Anhänger von Antoine de Saint-Exupéry, ich hoffe, das war richtig ausgesprochen.
Besser könnte ich es auch nicht, glaube ich.
Der sagt, erzähl den Leuten nicht, wie sie ein Schiff bauen sollen, sondern wecke in ihnen die Begeisterung fürs weite Meer. Und ich glaube oft, dass wir, und das erlebe ich auch gerade in dieser Medien- und Agentur- und Markenwelt immer, immer häufiger, dass die Menschen einfach so kaputt organisiert werden, dass man denen eigentlich so jegliche Form von Selbstentfaltungsmöglichkeit in jeder kleinsten Aufgabe nimmt, indem man zu viel Guidelines, zu viele Regeln, zu viele überflüssige Prozesse etabliert, um einfach nur auf sicher zu gehen und um das Risiko zu minimieren, dass was schief geht. Und ich glaube, dass es sich lohnt, das Risiko einzugehen, die Leute viel selbstständiger arbeiten zu lassen und dementsprechend halt auch Hierarchieebenen aufzulösen, mehr projektbezogene Teams zu entwickeln, weniger auf, das ist jetzt mein Bereich, deswegen bin ich jetzt für alles, was in diesem Bereich viel verantwortlich, eher zu sagen, das ist ein Bereich, der bei jedem Projekt eine Rolle spielt, aber es kann nicht du in jedem Projekt diesem Bereich verantwortlich sein. Naja, lange Rede. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein gemeinsames Verständnis davon hat, was Werte sind. Und wenn man die dann hat, dann kann man sich gegenseitig immer schön inspirieren mit allem Möglichen.
Und wie machst du das, dass die Leute wissen, was die Werte sind und dass ihr ein gemeinsames Verständnis habt? So aus deiner Rolle heraus machst du da Workshops? Hat mal ein Teilnehmer bei mir in einem Workshop gesagt, so ja toll, wir drucken das dann wieder auf Plakat und dann hängt das da.
Eine Aktion, die ich letztens mit meinem Agenturteam gemacht habe, das war ich glaube im Dezember, es war so ein Jahresabschluss-Workshop, wo wir mal einfach die Zeit nehmen wollten, eben nicht immer nur über Projekte zu sprechen, sondern über Kultur und die Art des Miteinanders. Da war mir wichtig, bei diesem dann doch recht schnell großgewachsenen und etwas zusammengewürfelten Haufen von Leuten aus aller Welt, die dann auf einmal auf engstem Raum in kürzester Zeit sehr viel zusammenarbeiten mussten, beziehungsweise auch zusammengearbeitet haben, da ein Gefühl von, was ist eigentlich unser gemeinsamer Nenner? Was sind denn eigentlich unsere Werte? Und ich habe da eine relativ einfache Übung mir zusammen gebastelt, indem ich versucht habe, erstmal zu verstehen, was denn diese, ich nenne sie jetzt mal Urwunde ist, die wir alle haben. Das, was wir als kleines Kind erlebt haben, was uns irgendwie zu einem Menschen gemacht hat, der wir sind. Das sind oft so diese typischen frühkindlichen Prägungen. Und ich glaube, dass viele Menschen sich das gar nicht bewusst sind, was das für eine Auswirkung hat. Und manchmal ist es ganz interessant, wenn man den Leuten einfach die Frage stellt, was war das Früheste, woran du dich erinnern konntest, was dich wirklich traurig gemacht hat? Und danach die Frage zu stellen, jetzt stell dir vor, was war das, was dir in den letzten 10 Jahren dich am meisten stolz gemacht hat? Und die dritte Frage war, was möchtest du, was Menschen, die auf deiner eigenen Beerdigung nach vorne gehen, über dich erzählen? Also eine ähnliche Frage wie die, die du mir gerade gestellt hast. Weil genau diese Fragen für Leute relativ einfach zu beantworten sind, aber dahinter liegen eigentlich die Wertemaßstäbe rausgucken und so durchscheinen. Und wenn man das dann von 20 Leuten auf einen Zettel schreibt und dann mal schaut, wo da die gemeinsamen Punkte sind und die dann destilliert und den Leuten dann einfach sagt, so hier, das ist unser Wertesystem, das ist von euch, das ist sozusagen die Summe dessen, was euch wichtig ist, dann hatte das eine unglaubliche Wirkung. Und man hat echt gemerkt, es flossen Tränen, es waren teilweise wirkliche Seelenstriptease, Leute, die sich halt kaum kannten, die dann auf einmal über ihre Dinge, die sie stolz gemacht haben, die sie verletzt haben und wo sie sich wünschen, was die anderen über sie sagen, Familien, Beruf, Freunde und Arbeitgeber, dass das bei vielen Leuten auch so eine Tür aufgemacht hat, über Dinge nachzudenken, die sie vielleicht sonst nicht nachdachten. Und das hat wunderbar funktioniert. Das sind jetzt so Sachen, die ich so sehr gerne mache, weil sie am Ende immer nicht nur dazu führen, dass die Leute sich dann ein bisschen besser kennen und austauschen und verstehen, sondern auch, dass jeder Einzelne eigentlich aus der Nummer rauskommt und so ein bisschen weitergekommen ist. Das ist zumindest meine Hoffnung, aber ich bin da ganz guter Dinge, dass das geklappt hat.
Und wenn du dir so die letzten Jahre, in denen du Erfahrungen als Führungskraft gesammelt hast, wenn du da mal zurückblickst, hat sich aus deiner Sicht irgendwas verändert bei Menschen, die arbeiten gehen? Also ist Glück wichtiger geworden? Ist Erfolg wichtig? Wie siehst du das?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Das hat sich definitiv verändert. Also ich sehe so drei interessante Strömungen der letzten 20 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Die eine ist eine deutlich weniger ausgeprägte wenig ausgeprägter Sicherheitswunsch. Die Leute sind viel mutiger damit, entweder eigene Companies zu gründen oder frei zu arbeiten. Also da ist einfach die Freiheit wichtiger geworden als die Sicherheit. Das finde ich einen interessanten Part. Der zweite wichtige Part ist, dass das, was man macht, deutlich wichtiger geworden ist als der Status. Ja, also dass die Leute oft früher ging es darum, einen Director-Titel zu haben oder was weiß ich, eine VP oder der Project Manager sein, nicht mehr der Junior Project Manager zu sein. Klar, es ist heute auch immer noch verbreitet genug, aber heute ist es auch viel wichtiger, dass man halt eben auf dem richtigen Projekt arbeitet oder mit der richtigen Company zusammenarbeitet, dass es etwas ist, wo man hinterstehen kann. Und weil die Diskussion darum, was für eine Rolle der Job in dem Status des einen Einzelnen spielt in seinem sozialen Umfeld, ist nach wie vor so stark, wie sie auch vor 20 Jahren war. Der Job ist nach wie vor ein ganz wichtiger Treiber für Identifikation. Aber ich glaube, dass die Leute, und das ist der dritte Punkt, heutzutage viel größeren Einfluss darin sehen und viel größere Möglichkeiten sehen, das selbst zu bestimmen. Und eben nicht wie früher, jetzt mal ganz vor 50 oder 80 Jahren, wo klar war, so, ich bin jetzt in einer Bäckerfamilie geboren worden, ich werde definitiv Bäcker, da wird nichts gerüttelt. So. Und bei mir war es ähnlich, ich bin auch aufgewachsen, mein Vater hatte einen Wohnwagen- und Reisemobilhandel Und ich habe mit 6 Jahren mir den Kopf an den Wohnwagen aufgeschlagen beim Spielen. Mit 8 Jahren habe ich die Wohnwagen gewaschen. Mit 10 Jahren habe ich im Zubehörladen geholfen. Mit 12 habe ich ein bisschen was verkauft. Mit 14 die Gasreparaturen gemacht und Sachen eingebaut. Mit 16 ganze Projekte umgesetzt. Mit 18 die Wohnwagen und Reisemobile verkauft. Also ich wäre ein fantastischer Unternehmer in dem Bereich gewesen. Aber ich habe es so sehr verabscheut, dass es auch ein Grund war, warum ich in diese Parallelwelten geflohen bin als Jugendlicher. Und dann einfach gesagt so, nee, mir reicht's jetzt, ich werde Prinzessin. Und hab das dann durchgezogen.
Verrat uns doch nochmal eine Sache. Vorhin hast du gesagt, es kann auch mal vorkommen, dass du 20 Stunden am Stück durcharbeitest. Dann bist du im Flow. Und wie kommst du da hin? Also es ist ja schon schwierig, mal eine Stunde im Flow zu sein.
Es ist ganz interessant. Ich habe letztens so ein kleiner, ich mache manchmal so 3-4 Minuten Meditation, die ich dann aufnehme, so ein bisschen, weil sie auch aus diesem Betty Ford Bootcamp Ding kommen. Es ist eigentlich ganz schönes, eben nicht einfach nur irgendjemandem irgendwas Tolles zu erzählen oder da eine Meditation zu machen, wo man dieselben Atemübungen macht, sondern so eine schöne Kombination aus einer interessanten Perspektive und dem Meditationsrahmen dazu. Und eine dieser Ausgaben handelte tatsächlich von dem Flow. Und von diesem Zustand. Und die Erfahrung sagt mir, dass es unheimlich schwer ist, dahin zu kommen, diesen Flow künstlich zu kreieren, weil man davon unheimlich viel wissen muss über seine eigene Beschaffenheit. Ich kann den Flow deswegen für mich ganz gut nutzen, weil ich genau weiß, zu welcher Zeit oder in welchem Zustand ich welche Art von Arbeit am besten hinbekomme. Und deswegen weiß ich, dass ich morgens früh zwischen 8 und 10 super kreativ bin oder zwischen 2 und 4 überhaupt nicht kreativ, aber ganz gut Sachen abarbeiten kann. So gegen 5 meine 20 Minuten Schlaf brauche und dann wieder ab 8 Uhr richtig kreativ und strategisch arbeiten kann. Und wenn ich mir dann die Möglichkeit oder die Freiheit nehme, bestimmte Arbeitsprozesse in Reihenfolge zu bringen, die diesem Biorhythmus und diesem Zustandsanforderungen entspricht, dann kann es halt mal passieren, dass man in so einem super langen Zustand des In-the-Zone-Seins landet. Und dann ist man sehr produktiv. Aber es ist genauso wie bei einem Marathonlauf. Während man den läuft, merkt man dann irgendwann mal so, jetzt fängt es an weh zu tun. Man läuft dann aber trotzdem weiter, weil man möchte ja dann tatsächlich noch durchs Ziel. Und dann weiß man aber, die letzten 10, 15 Kilometer waren eigentlich zu viel. Und genau so ist dann auch. Dann nach 20 Stunden denkt man so, ich hätte vielleicht so vor 8 Stunden aufhören sollen. Aber wenn man in der Zone ist, dann spielt das natürlich keine Rolle.
Wir sind fast schon am Ende angelangt des Interviews, aber wir haben noch so 2, 3 Abschlussfragen mitgebracht. Ich würde mal starten mit der ersten. Was haben wir dich denn nicht gefragt? Ist irgendwas dabei gewesen, wo du gesagt hast, das hätte ich voll gerne noch preisgegeben oder da habe ich was ganz Schlaues noch mitzuteilen oder irgendwas, was du erwartet hättest?
Ist ein bisschen fies, die Frage, aber ich muss zugeben, dass die Dinge, die mir persönlich wichtig sind, wo ich mich freuen würde, wenn jemand das hört und dann denkt so, so habe ich das noch gar nicht gesehen, vielleicht könnte ich das ja mal ausprobieren oder vielleicht beschäftige ich mich mal mit dem Thema und finde da für mich was raus, dass das schon zu einem großen Maße in dieser doch recht schnell vergangenen Zeit gesagt wurde, aber wüsste jetzt nicht, was ich euch da als Tipp noch geben könnte.
Und dann würden wir dich auch noch gerne fragen, das fragen wir fast jeden unserer Gäste. Stell dir vor, morgen, ab morgen hat jeder Tag 25 Stunden statt 24. Ist so ein bisschen eine Spielerei natürlich. Das wissen wir alle, weil es halt ja künstlich gesetzt ist, die 24 Stunden. Aber stell dir einfach vor, wir hätten ab jetzt 25 Stunden. Was würdest du mit dieser täglichen Plusstunde machen?
Ich glaube, ich bin nicht der Letzte und nicht der Erste, der sagen wird, schlafen. Einfach nur Schlaf, das ist das Einzige, was mir einfällt, was auch nur ansatzweise genau eine Stunde zu knapp ist jeden Tag. Bei allem anderen habe ich mittlerweile einen ganz guten Weg, aber ich glaube, mehr Sport wäre nicht gut. Ich verbringe eine tolle Zeit mit meiner Familie und allen Menschen, die mir wichtig sind. Auch dank meines kleinen Systems hat es irgendwie funktioniert, das super. Und Schlaf ist das Einzige, was immer zu kurz kommt, leider.
Und hast du noch als abschließende Hausaufgabe oder Aufgabe, etwas, was du gerne unseren Hörern mitgeben würdest, etwas, was sie bis zur nächsten Podcast-Folge mal probieren sollen?
Okay, das ist eine schöne, spannende Herausforderung. Jetzt muss ich kurz nachdenken.
Sehr gerne.
Kann man ja danach rausschneiden.
Ja.
Was nehme ich denn von den vielen Möglichkeiten, die sich jeder anbieten, was jeder machen kann?
Du kannst auch zwei Aufgaben nennen.
Ich glaube, es werden zwei sein. Also was ich total spannend finde, ist, wenn man mal versucht, sich dem Thema Laufen anzunähern. Weil das ist für mich wirklich eine der zentralen Hilfestellung in meinem Leben für alle möglichen Probleme. Und zwar einfach damit konsequent mal für, keine Ahnung, wie lange es immer dauert, bis der nächste Podcast rauskommt, eine Woche, zwei Wochen, so ist in der Richtung.
Eine Woche.
Eine Woche, dass man eine Woche jeden Tag mindestens 20 Minuten, im besten Falle mehr als 30, weil dann nämlich die Produktion von Glückshormonen anfängt, rauszugehen, morgens, auch auf leerem Magen. Man muss auch gar nicht viel laufen, man muss auch gar nicht weit laufen, man muss auch gar nicht schnell laufen. Man kann auch die 5 Minuten gehen und 5 Minuten laufen. Aber diese Zeit draußen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in der frischen Luft zu verbringen, egal in welcher Jahreszeit. Wenn man das jeden Tag macht, dann hat das definitiv eine Auswirkung auf das eigene Leben. Und das Zweite, was ich empfehlen würde, wäre, jeden Abend nach dem Essen sich ein kleines Büchlein zu nehmen und da 3 Dinge reinzuschreiben, über die man sich freuen würde, wenn sie in der nächsten Woche passieren oder am nächsten Tag. Dann ist nichts anderes als eine Übung, die es einem dabei hilft, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die für einen wichtig sind, weil man sich oft immer für die Dinge dann die wenigste Zeit nimmt und dann oft auch das immer zum Schluss, wenn alles andere, was nervig ist, erledigt werden musste, was ja auch nicht so schlecht ist. Aber vielleicht hilft es den einen oder anderen, sie nochmal an genau das zu erinnern.
Ja, Challenge accepted, würde ich sagen.
Absolut. Ich glaube, ich muss mir das dann mit dem Laufen auf die Fahne schreiben. Ne? Ich bin die Einzige im Raum, die nicht regelmäßig laufen geht. Ich habe andere Sportarten für mich, aber es steht tatsächlich immer noch irgendwie wie so ein großes... Es ist ein großes Thema, was ich mir auch noch aneignen möchte.
Aber da möchte ich kurz nochmal drauf eingehen.
Oh, gerne.
Der Grund, warum du nicht läufst, ist, dir ist es ein bisschen zu langweilig, oder?
Ja, auch.
Magst du Musik?
Ja.
Weil was ich jedem Laufmuffel immer als Tipp gebe, das hat für mich so gut funktioniert, ist, nimm dir einfach deine Playlist mit deinen Lieblingssongs, die du auf Spotify oder Apple Music oder sowas hast. Ja? Und geh einfach mal 20 Minuten laufen in einem Tempo, was dir angenehm ist, und hör die Playlist durch. Bei jedem Song, der auch nur ansatzweise nicht in deinen Schritt-Tempo fällt, skip den, bis du zu einem Song kommst, den du natürlich gerne magst, weil der auf deiner Lieblingssongs-Playliste ist und der mit deinem Schritt-Tempo ungefähr übereinstimmt. Wenn du nach 2-3 Mal so deine 5 bis 10 Songs schon hast, die genau deine Schrittgeschwindigkeit abdecken und du dann laufen gehst, dann kriegst du von der ersten Sekunde an eigentlich schon so ein Hochgefühl, weil es nichts anderes als tanzen. Macht man ja auch nichts anderes, als sich zum Rhythmus zu bewegen. Und das ist dann ein komplett anderes Spiel. Und dann macht auf einmal Laufen, für mich ist Laufen mittlerweile so das einzige Fenster, wo ich Musik hören kann und genießen kann. Also versuch's mal aus, vielleicht klappt es ja für dich.
Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und da möchte ich noch eine Frage stellen, die wir nämlich auch jetzt gerade anfangen zu fragen in unserem Podcast. Und zwar möchten wir genauso eine Playlist eigentlich erstellen. Und zwar mit Songs, die Menschen glücklich machen. Und da hätten wir gerne von dir auch einen Song, den wir draufsetzen würden.
Oh ja, ich habe sogar eine ganze Playlist, die so heißt, die ich mir dann anhöre, wenn ich gerade so ein bisschen bin. Gerade beim Fahren, die macht mich total glücklich. Und da muss ich jetzt mal überlegen, welchen Song ich da drauf am besten empfehle. Ich nehme jetzt mal passenderweise den Song Addict von Bo Saris. Wunderschöner Song, eigentlich nicht unbedingt ein Happiness-Song, aber wenn ich den höre, der macht mich glücklich. Vielleicht euch ja auch.
Okay, werden wir hinzufügen. Vielen, vielen Dank. Und danke für das sehr inspirierende Gespräch mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Ich habe euch zu danken und sorry für die langen Sätze, für die verschachtelten langen Sätze.
Macht's gut.
Au revoir.